So, liebe Devotees, liebe Freunde, ich habe heute ein Thema für euch alle vorbereitet, von dem ich glaube, dass es sehr viele oder drei sehr wichtige Kernsätze beinhaltet, die für die praktische Ausübung des Krishna-Bewusstseins von unverzichtbarem Wert sind. Und bevor ich jedoch beginne, möchte ich noch die Eingangstexte danken. Mit euch zusammen, die wir vorlesen und chanten. Dieses gemeinsame Chanten hat eine sehr reinigende Atmosphäre auf die, also rein äußerlich gesehen, aber noch mehr als das, das gemeinsame Chanten des dieser Mantren zieht Krishna an und erfreut ihn, sodass er hoffentlich über unsere Vorlesung seinen Segen gibt und wir in der Lage sind, gemeinsam ein paar tiefe Punkte des Krishna-Bewusstseins nicht nur zu präsentieren, sondern auch zu absorbieren. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Karuna Shindu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sati Devi Pranamami Hari Priye Pancha kalpa taru vaischa kripa shindu vaivacha paditanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namam namo mahavadanaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitana namne gurutishe namah. Es gibt noch so viele andere passende Mantren, aber wir wenden uns jetzt der Bhagavad Gita zu, dem 5. Kapitel, Text 29. Auch hierfür werde ich das Sanskrit vorlesen, aber dann, für die, die schon unruhig werden, geht es in die hochverständliche deutsche Sprache. Moktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam Yadvamang Shantim Ritsyati. Derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst ist und weiß, dass ich der letztliche Nutznießer aller Opfer und Entsagungen, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen bin, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Erläuterung. Die bedingten Seelen, die sich in den Fängen der illusionierenden Energie befinden, damit sind wir gemeint. Nochmal. Die bedingten Seelen, die sich in den Fängen der illusionierenden Energie befinden, sind alle bestrebt, in der materiellen Welt Frieden zu finden. Sie kennen jedoch die Friedensformel nicht, die in diesem Teil der Bhagavad Gita erklärt wird. Die beste Friedensformel lautet einfach: Sri Krishna ist der Genießer aller menschlichen Tätigkeiten. Die Menschen sollten alles für den transzendentalen Dienst des Herrn opfern, denn er,
ist der Besitzer aller Planeten und aller Halbgötter, die auf ihn wohnen. Niemand ist größer als er. Er ist größer als die größten der Halbgötter Shiva und Brahma. Dies wird in den Veden Shvetashvatara Upanishad 6-7 so beschrieben. Tam Ishvaranam Paramang Maheshvaranam. Im Banne der Illusion versuchen die Lebewesen, alles in ihrem Umkreis zu beherrschen. In Wirklichkeit aber werden sie von der materiellen Energie des Herrn beherrscht. Der Herr ist der Meister der materiellen Natur und die bedingten Seelen unterstehen ihren strengen Regeln. Solange man diese einfachen Tatsachen nicht versteht, ist es nicht möglich, auf der Welt Frieden zu erreichen, weder individuell noch kollektiv. Dies ist der Grundgedanke des Krishna-Bewusstseins. Sri Krishna ist der höchste Herrscher und alle Lebewesen, einschließlich der großen Halbgötter, sind seine Untergebenen. Vollkommener Friede lässt sich nur im vollkommenen Krishna-Bewusstsein finden. Ich habe in München über diesen gleichen Text gelesen und eingangs festgestellt, dass hierüber für mich zu sprechen eine Art Abrechnung mit der Vergangenheit darstellt. Als ich zum allerersten Mal mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kam, es wird wohl 1969 gewesen sein, bekam ich von einer sehr netten Gottgeweihten namens Hari Priya ein Magazin in die Hand gedrückt, nachdem ich mit ihr einen kleinen Streit gehabt hatte auf der Straße. Ich sagte, wir müssen uns für den Frieden in Vietnam einsetzen und dann für den Weltfrieden und nicht einfach mit Wickelgewändern auf der Straße Hare Krishna singen. Ab in die Demonstration, außerparlamentarische Opposition. Das ist, was hier gefragt ist und nicht ein religiöses Getue. Daraufhin hatte Hari Priya gesagt, du kennst ja gar nicht die Friedensformel. Erstmal dieser Begriff Friedensformel war mir ein bisschen suspekt. Kann man denn eine Formel für irgendetwas finden? Besonders den Frieden? Und dann das aus dem Munde von diesen Devotee Krishnas zu hören, die ich ja gerade angegriffen hatte, war mir noch suspekter und so sagte ich dann, was ist denn die Friedensformel, bitteschön? Und daraufhin sagte Hari Priya, es ist ein bisschen kompliziert und ich bin neu hier, aber ich habe hier in dem Magazin etwas, einen Artikel, der ist von dem Gründer der Hare Krishna-Bewegung geschrieben worden und heißt die Friedensformel. Den solltest du dir durchlesen. Das Magazin kostet 1,80 Mark. Das war genau das Geld, was ich noch für die Rückreise für das S-Bahn-Ticket brauchte. Aber Hari Priya hatte für meinen Einwand nur ein Lächeln auf dem Gesicht und sagte, schon Lenin sagte, wenn die Deutschen eine Revolution machen und auf dem Bahnhof stehen, dann fragen sie erstmal, hat die alle Tickets? Und so weiter und so fort. Da musste ich mich geschlagen geben und gab also meine 1,80 Mark für die Friedensformel aus. Und fuhr schwarz. So, ich las dann in dem Magazin die Friedensformel und hatte also die schlimmste Erfahrung meines bisherigen literarischen Lebens erfahren. Ich konnte mich absolut nicht verstehen, was der Autor ausdrückte. Ich möchte euch hier jetzt nochmal den Text vorlesen und das erläutern. Hier heißt es, die bedingten Seelen, die in den Fängen der illusionierenden Energie sind, sind alle bestrebt, in der materiellen Welt Frieden zu finden. Sie kennen jedoch die Friedensformel nicht, die in diesem Teil der Bhagavad Gita erklärt wird. Lasst uns also jetzt nochmal die Friedensformel hören und mal sehen, wie es euch geht, ob ihr sie verstehen könnt. Ich konnte es nicht und werde deswegen versuchen, das zu erläutern. Und das ist dann meine kleine Abrechnung mit der Vergangenheit. Derjenige, also ich möchte zunächst einmal meine Zuhörer heute Abend darum bitten, einfach nur mal aufzunehmen, was hier gesagt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass viele andere Ansichten darüber bestehen, wie man Frieden auf der Welt erlangen kann. Aber lasst uns erst einmal jetzt nur die Aussage des Textes haben, dann können wir nämlich darüber nachdenken und es analysieren und dagegen protestieren oder das annehmen, je nachdem, wie wir geneigt sind heute Abend. Jetzt Bestandsaufnahme. Derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst ist, aha, man soll also Krishna bewusst werden, und weiß, dass ich der letztendliche Nutznießer aller Opfer und Entsagung bin. Der Nutznießer aller Opfer und Entsagung, was bedeutet das? Ich will es mal einfacher ausdrücken. Das Wort hier ist Bhaktaram, Yakya Tapasan. Das heißt, dass alle Tätigkeiten zu Krishnas Freude ausgeführt werden sollten. Dann der zweite Punkt, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter. Aha, hier ist also Gott, der Herr über alle Planeten und auch die Lebewesen darauf. Und dann der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Das ist also Krishna. Wer das versteht, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Was sind denn die Qualen des materiellen Daseins? Ist das die Steuer, die jetzt auf die Benzinpreise gelegt wird? Oder das Silvester-Fernsehprogramm? Oder was sind die Qualen des materiellen Daseins? Die Antwort, die Krishna hierauf an anderer Stelle gegeben hat, sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Krankheit, Alter und Tod sind also nicht... Also darf ich nochmal bitte vorlesen? Derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst ist und weiß, dass ich der letztliche Nutznießer aller Opfer und Entsagung bin, also aller menschlichen Tätigkeiten, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter darauf und der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Ich möchte jetzt gerne in der Folge über die einzelnen Punkte sprechen, die hier gemacht worden sind, und sie erläutern in einem philosophischen Sinne und mit einem Lila. Lila ist eine transzendentale Begebenheit, meistens von Krishna oder seinen Devotees, die diese Punkte dann klarifizieren, also klären. Ich möchte aber vorher noch sagen, was Prabhupada zu diesem Vers an anderer Stelle sagt. Wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird, ist der Herr der Nutznießer aller Ergebnisse von allen Tätigkeiten und er ist der Besitzer aller drei Welten. Er ist auch der eigentliche Freund aller Lebewesen. Doch statt Besitzrecht, Genuss und die tatsächliche Stellung als der Freund aller Lebewesen der höchsten Persönlichkeit Gottes zu überlassen, behaupten wir, die Besitzer, die Genießer und die Freunde zu sein. Wir führen philanthropische Arbeit aus und glauben, wir seien die Freunde der menschlichen Gesellschaft. Jemand mag von sich behaupten, er arbeite nur für das Wohl der Nation und er sei der beste Freund der Menschen und des Landes, doch im Grunde kann er nicht der größte Freund eines jeden sein. Der einzige Freund ist Krishna. Man soll versuchen, das Bewusstsein der bedingten Seele auf die Stufe zu erheben, wo sie versteht, dass Krishna ihr eigentlicher Freund ist. Wenn man mit Krishna Freundschaft schließt, wird man niemals betrogen werden. Man wird alle notwendige Hilfe bekommen. Dieses Bewusstsein in der bedingten Seele zu erwecken, ist der größte Dienst und nicht, sich selbst als den größten Freund eines anderen Lebewesens hinzustellen. Die Macht unserer Freundschaft ist begrenzt. So, hier erläutert Srila Prabhupada noch einmal, dass diese drei Punkte so wichtig sind, dass sie zu vermitteln den größten Dienst darstellt, den man einem Lebewesen da also gewähren kann. Und das ist jetzt der Grund, weswegen ich diesen Text ausgesucht habe, ehrlich gesagt. Ich habe das gelesen und dachte, darüber spreche ich, wenn ich nach Wiesbaden komme. Lasst uns bitte sehen, es gibt Frieden auf einer individuellen Ebene. Das heißt, wenn wir zufrieden sind. Und es gibt Frieden auf einer kollektiven Ebene. Das heißt, wenn eine größere Anzahl von Menschen, ja sogar eine Nation oder die Welt befriedet ist und das Aggressionspotenzial, was in uns allen lauert, überwunden hat. Was Krishna ja hier in der Gita sagt, dieses beides, also das heißt individuell zufrieden zu kommen und als Gruppe von Menschen zufrieden zu kommen, ist nur möglich in vollkommenem Gottesbewusstsein, wo dreierlei Dinge vonnöten sind. Zunächst einmal, dass man durch seine Tätigkeiten nicht sich selber versucht zu erfreuen, sondern Krishna eine Freude zu bereiten. Dieser Punkt wurde mir persönlich sehr, sehr klar vor insgesamt, nun muss ich mal scharf mein Zahlengedächtnis strapazieren, denn so war ich schlecht in Erinnerung von Zahlen. Fünf Wochen muss es gewesen sein. Ich lebte in der Zeit noch in Indien, in Vrindavan, an einem See namens Bimalkund und ich hatte da ein ganz einfaches Zimmer bezogen und wachte eines Morgens auf von einem unglaublichen, also ich hatte eine kleine Nachtrast genommen beim Morgen Sonnenaufgang und wachte auf von einem unglaublichen Gezeter, stürzte raus und sah einen Monkey Man, also einen männlichen Affen, der meinen schönen Dhoti anhatte, vor seiner Freundin oder Frau einen absoluten Werbetanz aufführen. Ich war sehr überrascht, weil ich eben doch meine Kleidungsstücke brauchte. Ich hatte so wenig mitgenommen und ein bisschen geärgert, weil man weiß, was die Monkeys machen mit Kleidungsstücken. Die zerreißen die irgendwann und tun sie sich um den Hals binden oder was weiß ich nicht alles. Das ist dann nicht mehr in der Kontrolle der Modeindustrie, was dann geschieht. So, dieser Ort, wo das geschah, war der Bimalkund. Und als ich darüber nachdachte, was an diesem Ort geschehen war, kam in dieser Situation eine gewisse Gesinnungswandel auf. Ich war dann zufrieden. Bitte, sagte dem Mann, bitte schön, wenn es sein muss. Nimm mein letztes Hemd sozusagen. Weil das, was an dem Ort geschehen hat, eine so deutlich buchstabierte Lektion für jemanden, der im spirituellen Leben ist, dass sie einfach nicht übersehen werden kann. Am Bimalkund hatte sich Folgendes abgespielt vor 5000 Jahren. Dort residierten die fünf Pandavas, fünf tugendhafte Prinzen, mit ihrer Frau Draupadi und kamen in eine unglaubliche Bedrängnis, durch die sie einzig durch Krishnas Hilfe herauskamen. Und es heißt, dieses Lila zu verstehen, richtig zu absorbieren und seine Lehre daraus zu ziehen, ist der erste, sagen wir, hilft uns, diesen ersten Punkt zu analysieren, dass wir durch unsere Tätigkeiten Krishna zufriedenstellen sollen. Lasst mich kurz erzählen, was da geschah. Die fünf Pandavas und ihre Frau Draupadi lebten an dem See in der Verbannung. Sie waren in der Verbannung und während ihrer Reise dort eingetroffen. Plötzlich kamen 60.000 uneingeladene Gäste vorbei. Ein mystischer Yogi namens Durvasa mit seinen 60.000 Schülern. Diese waren dorthin geschickt worden vom Widersacher der Pandavas, dem Duryodhana, richtig, der den Pandavas, also der nur eine Mission hatte, nämlich die Pandavas umzubringen. Ich möchte euch sagen, ja, es ist doch schön, Gäste zu haben, besonders wenn man einsam im Wald lebt, aber höret weiter. Durvasa und seine 60.000 Schüler bestanden darauf, dass sie bewirtet wurden. Und wenn sie nicht etwas zu essen bekamen von ihren Gastgebern oder von den Leuten, zu denen sie kamen, verfluchten sie diese auf ganz brutale Art und Weise. ich glaube, jetzt würdet ihr euch auch nicht mehr freuen, die um 60.000 Yogis. Die Pandavas sagten, ihr seid wahrscheinlich hungrig. Ja, sagte Durvasa, ja, sehr. Und die 60.000 dort auch. Oh, sagte die Pandavas, könnt ihr nicht vielleicht vorher ein kleines Bad nehmen im Fluss und ein bisschen frisch machen? Dann werden wir das Beste versuchen, euch zu bewerten. Die Yogis sagten, gut, aber danach knurrt uns umso mehr der Magen. Also die Pandavas gingen also hin und versuchten jetzt irgendwas zu improvisieren. Bhima, der die Macht von 10 Elefanten hatte, ging los, um Beeren zu pflücken, so schnell wie möglich. Und so versuchte man ein Waldkompott da wahrscheinlich. Also Nandarani kann uns sagen, was man so auf die Schnelle da zaubern könnte, aber sie waren wirklich in einer Bedrohung. So nach Draupadi rief dann in der Bedrohung aus, Krishna, sollen wir so zum Ende kommen, dass wir nicht die 60.000 Yogis beköstigen können? Soll das Ende unseres Daseins sein? In dieser Zeit war Krishna gerade vielleicht 6.000 Kilometer davon entfernt, in seinem Palast Dwaraka, und setzte sich gerade zu seinem Teller hin, um sein Mittagsmahl zu sich zu nehmen. Doch weil er gegenwärtig ist im Herzen aller, hörte er diesen Hilferuf von Draupadi und sagte zu Rukmini, seiner Königin, ich kann jetzt nicht essen, ich muss schnell weggehen, mein Devoti Geweihter ist in Not, ich muss ihn retten. Rukmini sagte, du wirst doch das Mahl noch zu dir nehmen können, 15 Minuten. Nein, sagte Krishna, es tut mir leid, du hast heute umsonst gekocht. Und er erschien sofort vor Draupadi in dem Vimalkund, an diesem See, und sagte, Draupadi, du hast mich gerufen, was ist es, was so dringend ist? Ja, sagte Draupadi, wir stehen gerade davor, allesamt verflucht zu werden. Und erklärte ihm, dass sie unmöglich für 60.000 Leute etwas herbeibereiten konnten. So sagte Krishna wirklich, die haben Hunger. Ich habe auch sehr viel Hunger. Könntest du mir nicht erst ein bisschen was geben? Es ist wirklich ein bisschen dringend. Ich habe gerade einen Teller stehen gelassen. Oh, Krishna, sagte Draupadi, jetzt auch noch das. Aber weil sie diesen Punkt verstand, der gleich mit lawinenhafter Gewalt über euch herrollen wird, sagte sie, okay, ich schau mal, was noch da ist. Suchte in einem Topf und fand dort ein bisschen Blumenkohl noch so am Rande kleben und brachte das Krishna. Krishna sagte, danke und aß es. Und als er es gegessen hatte, kam plötzlich in den Yogis eine mystische Verwandlung auf. Sie verspürten ein unerträgliches volle Gefühl, so wie ihr es vielleicht in einer Stunde erleben werdet, wenn wir unser beliebtes Wiesbadener Festmahl euch geben werden. Aber das war wirklich schon fast, ging fast ins Pathologische hinein, so voll fühlten sie sich. Sie waren so voll, dass sie sich gegenseitig anschauten, während sie da im Bade saßen, also im Fluss saßen, und sagten, also gleich kommen die Pandavas und wollen uns was anbieten. Ey, ich weiß nicht, was, ob wir uns da noch in Kontrolle haben. Also wir sind so voll. Ja, was machen? Ja, am besten wir verdrücken uns so schnell wie möglich. Und so liefen sie aus dem Fluss, trockneten sich kaum an, ab und verschwanden in der Dunkelheit des Dickichts. Als Yudhishthira dann mit leidverzogener Miene kam, um sie zu rufen, zu zu vielleicht 10 Kilo Waldbeeren, die sie gerade organisieren konnten, und dann den Fluch über sich rollen zu hören. Da sah er nur eine nasse Spur im Wald verschwinden. Was war geschehen? Ganz einfach. Das erste Prinzip im spirituellen Leben war demonstriert worden von Krishna. Nämlich, wenn Krishna zufriedengestellt sind alle anderen Bedürfnisse zufriedengestellt. Wir haben so viele Bedürfnisse in diesem materiellen Dasein. Bedürfnisse, etwas zu essen, zu schlafen, Liebe und Zuwendung von anderen zu erfahren. Wir haben die Notwendigkeit, jetzt zum Beispiel im Winter entsprechende Temperaturen aufzufinden, in denen wir uns aufhalten können, etc. Es gibt Notwendigkeiten von anderen Menschen und so weiter. Wenn Krishna jedoch durch das Tun zufriedengestellt wird, was man tut, wenn unsere eigenen Notwendigkeiten und auch die Bedürfnisse anderer zufriedengestellt werden. Dies ist ein völliges Paradigmawechsel, ein völliger Paradigmawechsel für jemanden, der im spirituellen Leben Fortschritte machen will. Und es ist ein Paradigmawechsel, der nicht automatisch vollzogen wird. Ich würde zum Beispiel in unserer Bewegung sagen, dass vielleicht 40% derjenigen, die sich in ihr aufhalten, diesen Wechsel im Bewusstsein gemacht haben. Nicht mehr. Und ich glaube, dass das ein sehr schmeichelhafter Percentage ist. Ich möchte auch ehrlich sagen, dass ich jeden Tag versuche, mich zu erinnern an diesen Leitsatz, um mein Leben so auf die spirituelle Ebene zu erheben. Nämlich, statt selber aktiv zu werden für die eigene Bedürfnisbefriedigung und das noch zu arrangieren und das noch zu arrangieren, das zu machen und das zu machen, einfach zu verstehen, ich sollte versuchen, Krishna zufriedenzustellen und aus meinem Kreis meines Eigeninteresses heraustreten in einen größeren Kreis, wo ein anderes, wo praktisch Krishna sagt, wer versucht, in diesem Prinzip zu handeln, wird von mir mit allem versorgt, was er braucht. Und das, was er hat und benötigt, wird von mir erhalten werden. Die philosophische Rechtfertigung für diesen ja sehr entscheidenden Schritt, sich nämlich nicht mehr um Eigeninteresse zu kümmern, sondern zu versuchen, Krishna durch sein Tun zufriedenzustellen, ist folgende. Krishna ist die Wurzel allen Seins. Alles, was es gibt, befindet sich auf ihm wie Perlen auf einer Schnur, also wird von ihm erhalten. Und ihm, wenn wir uns auf ihn zentrieren, werden wir somit mit allem in Harmonie sein. Das Beispiel, was gegeben wird, ist ein Baum, an dem viele Blätter sind. Wenn man Wasser auf die Wurzel gießt, werden diese Blätter und Zweige, Äste und Blüten und was es noch so geben mag, automatisch versorgt. So sind alles Sein und alle Personen, einschließlich unser Selbst, Blätter am Baume Krishnas. Wenn wir die Wurzel Krishna mit Wasser versorgen, werden die alle Blätter, also alle Menschen, automatisch zufriedengestellt werden und erhoben werden. Das ist also der erste Leitsatz für jemanden, der bemüht ist, spirituellen Frieden zu erlangen. Er versteht, dass er Krishna zufriedenstellen soll, dass er der höchste Genießer aller Tätigkeiten ist. Und durch diese Tätigkeit werden alle Dinge erfüllt und besorgt. Nun muss man sich fragen, Satchinanda Swami, soweit wir das festgestellt haben, bist du mit einer Jacke hierher gekommen, einer Winterjacke. Wenn doch jetzt, nach dem, was du gesagt hast, hättest du dich doch gar nicht anziehen müssen. Du hättest doch einfach nur Krishna zufriedenstellen müssen und dann wären all deine Bedürfnisse ganz automatisch zufriedengestellt worden, auch das Bedürfnis nach Wärme. Aber du hast dir doch eine Winterjacke angezogen. Warum denn? Ich weiß es nicht, ob es mir gelungen ist, in dieser sehr überspitzten Formulierung tatsächlich diese relevante Frage zu präsentieren. Ich will es nochmal anders machen. Heißt dieser Leitsatz, dass wir Wasser zur Wurzel geben sollen und dann werden alle Blätter zufriedengestellt, dass wir nicht mehr, dass wir keine Arrangierung machen sollen in unserem Dasein, dass wir unverantwortlich werden und Krishna die ganze Verantwortung übergeben, wenn wir als Devotees handeln wollen. Nein, das ist nicht damit gesagt. Ein praktischer Leitsatz, den mein spiritueller Meister einmal gegeben hat, ist, dass man sich bemüht, alle Tätigkeiten, die man tut, so gut wie möglich zu erledigen, jedoch im Gottesbewusstsein. Das bezieht sich zum Beispiel auf die Nahrung. Das, was wir zu uns nehmen als Nahrung, sollten wir zuerst Krishna geweiht haben. Und Dinge, die man nicht weihen kann, nicht opfern kann, die können wir dann nicht nehmen. Uns mag theoretisch jetzt Lachs gut schmecken, Lachs ist eine Fischart. Aber weil in der Gita steht, man kann Lachs nicht opfern, weil es ein Tier ist, deswegen kann man das eben nicht essen. Oder angenommen, jetzt kommt Weihnachten und ihr werdet von einer verführerischen Weihnachtsgans, die als Aas auf dem Tisch liegt, angestarrt. Es ist die Frage nach diesem Grundsatz, kann ich das opfern zu Krishna oder nicht? Und wenn diese Frage entscheidet, ob wir diese teilnehmen an diesem Weihnachtsschmaus. Das ist ein bisschen relevant gesagt, weil viele von euch den elterlichen Hafen aufsuchen werden, um eben an diesem Tag, und ich finde das auch gut, den Eltern eine gewisse Zufriedenheit zu geben mit der Präsenz, der Gegenwart. Mit anderen Worten, der Prüfstein für einen Gottgeweihten, ob er etwas tut oder nicht, ist, sich zu fragen, kann ich das im Krishna-Bewusstsein zu Krishnas Freude tun? Wenn ich eine Reise antrete, kann ich das mit Krishna in Einklang bringen? Kann ich eine Freundschaften und Beziehungen, die ja sehr, sehr wichtig in dieser Welt sind, in einem Rahmen des Gottesbewusstseins ausführen? Und wenn nicht, dann zieht es ein Devotee vor, nicht zu handeln. Die ganze Welt macht Tanzen zum Beispiel zu der Symphonie des materiellen Genusses, aber wenn der Devotee feststellt, dass diese Tätigkeiten, die dort in dieser Symphonie gesungen und zu denen getanzt wird, nicht sich in Einklang bringen lassen können mit Krishna, dann zieht er es vor, in einer vorsichtigen Distanz zu verharren. Weil Krishna ja nicht zufriedengestellt werden kann durch diese Tätigkeiten, sondern nur ein Kurzschluss entstehen kann, nämlich der Versuch, die Sinne zufriedenzustellen. Das ist also der erste Punkt für spirituelles Handeln. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Sarva Loka Maheshwaram. In der Gita heißt es, dass der höchste Herr Krishna ist der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter. Das heißt, Krishna ist der Besitzer allen Daseins. Wieso? Weil alles ist von ihm ausgegangen und alles ruht in ihm. In der Gita erinnert uns Krishna daran, wie alles auf ihn ruht, indem er den Vergleich gibt von unserer Halskette. Alles ruht auf mir, sagt er, wie Perlen, die auf eine Schnur aufgereiht sind. So ist alles, was wir sehen können, mit Krishna verbunden. Genau wie die Perlen alle mit der Schnur verbunden sind, so ist alles mit Krishna verbunden. Manchmal wird uns Geweihten Krishnas von Menschen, die sich erst ganz kurz mit dem Krishna-Bewusstsein beschäftigen, vorgeworfen, dass wir eine zu enge Sicht haben. Wir sind einfach nur am Krishna-Bewusstsein interessiert und schauen auf so viele andere Dinge nicht. Wir lesen nur die Krishna-Bücher und nicht die schönen Sachen, die Brecht geschrieben hat. Und Goethe und Hanke und wie sie immer heißen mögen. Zu eingeschränkt seid ihr, Burschen und Mädels, sagen manchmal die Kritiker. Doch ich denke, dass diese Einschätzung nur aus einer, sagen wir mal, sehr ungenügenden Beschäftigung mit dem Krishna-Bewusstsein stammt. Wenn wir von Krishna sprechen, sprechen wir nicht von einem Hirtengott irgendwo in den Dschungel Indiens, sondern mit Sarvaloka, von Sarvaloka Maheshwaram, von der höchsten Persönlichkeit Gottes, in der alles enthalten ist, in der alles, auf dessen zahlreichen Energien alles beruht. Es gibt drei Grundenergien, die Bahiranga Shakti, die Antaranga Shakti wollte ich sagen, die Energie, die die gesamte spirituelle Welt manifestiert, von der diese Welt nur eine Reflexion darstellt. Dann gibt es die Bahiranga Shakti, das heißt die Reflexion, die Welt sozusagen, die Spiegelwelt, in der Dinge nur existieren, die es in der idealen Form der spirituellen Welt gibt. Und dann gibt es dazwischen uns, die sich die Frage stellen müssen, Seele, was nun? Entscheiden wir uns für die materielle Welt, so sind wir im materiellen Bewusstsein und im Kreislauf von Geburt und Tod verstrickt. Entscheiden wir uns für die spirituelle Welt, so gehen wir den Pfad, den man als Krishna Parayana bezeichnet, den Weg auf Krishna zu, die aus der Reflexion in die das Original hineinführt. Wir heißen deswegen Tathashta Shakti, am Rande verlaufend, weil wir uns entweder für links oder rechts, also für die materielle Welt oder die spirituelle Welt entscheiden können. Ich mache das mal jetzt ein bisschen vereinfacht. So, alles ist in Krishna, der praktisch der Ursprung dieser Energien ist, enthalten. Krishna offenbarte dies einmal in Vrindavan seiner Mutter Yashoda. Yashoda hatte gehört, dass Krishna Erde gegessen hatte und war besorgt. Und Krishna antwortete darauf, Mutter, ich habe keine Erde gegessen. Schau doch mal in meinen Mund rein. Gute Idee, sagte Yashoda, öffne ihn mal. Und Krishna öffnete ihn und was sah Mutter Yashoda? Nicht nur ein bisschen Erde, sondern alle Erdplaneten und Universen, die Zeit, die unmanifestierten Elemente und sich selber. Wie sie Krishna gerade sagte, mach doch mal deine Mutter auf, bitte. War natürlich ziemlich verwirrend. So, Krishna ist, wie soll ich mich ausdrücken? Alles ist in ihm. Wir brauchen nicht lange zu suchen woanders. Bei Krishna haben wir es. Deswegen Sarvaloka Maheshwaram. Alle Planetensysteme ruhen auf seiner Energie. Durch meine Kraft kreisen die Planeten in ihrer Kreisbahn, sagt Krishna. Und auch die Raiffeisenbank oder Deutsche Bank ruht in ihm. Krishna kann uns mit allen Dingen versorgen, die nötig sind für unser spirituelles Leben. Und das ist eine greifbare Tatsache für jemanden, der einfach sagt in seinem Leben, Krishna, ich werde mich jetzt von dir abhängig machen. In dem Augenblick, wo das jemand macht, tun sich wunderbare Sachen ergeben, die Devotees einfach immer wieder voller Freude machen. Heute habe ich mit jemandem gesprochen, der mir mit leuchtenden Augen seine Geschichte erzählte, wo er nämlich sich Krishna hingegeben hat und plötzlich merkte, wie Krishna alle Sachen arrangierte, die sehr, sehr schwierig waren, für ihn zurechtzukommen. So, Sarvaloka Maheshwara, ich habe einmal im Berliner Tempel eine Verwirklichung davon gehabt. Als wir noch in der Schlüterstraße waren, konnten wir natürlich haben wir unser chronisches Leiden mal wieder gehabt, nämlich kein Geld zu haben für die Miete. Das ist etwas, was in regelmäßigen Abständen auftaucht im Leben eines von uns Tempelinsassen. C'est la vie. Wir sind arme Mönche. Das ist ja auch gut so. So. Wieder mal, der Vermieter hat gesagt, ich liebe euch heiß und innig, aber meine Miete muss ich kriegen. Und 3 Monate seid ihr schon im Verzug. Irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht. Jetzt oder nie. Also ich muss euch kündigen, wenn es nicht innerhalb von 2 Tagen da ist. Und natürlich hatten wir keine Idee, wie das zusammenkommen sollte. Wir haben also am Abend dann noch ein Festmahl für Krishna geopfert und gedacht, okay, das ist dann das letzte Mal im Berliner Tempel. Am nächsten Morgen ging Shivananda zum Briefkasten. Die letzte Räumung, diese Wohnung hat bald Einsamkeitsgefühle. Und fand in dem Briefkasten einen Scheck von 1251 Mark für die Miete. Woher wusste er nicht? Wir wissen es bis jetzt nicht. Das ist etwas, was immer wieder im spirituellen Leben erfahren wird. Wenn man einfach sich von Krishna abhängig macht, Krishna kann einen versorgen. Der letzte Punkt, Suridang Sarvabhutanam, das heißt, er ist der Freund aller Lebewesen. Wie Krishna der Freund ist aller Lebewesen, ich habe darüber mal nachgedacht und ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich würde aber gerne von den Versammelten hören, könnt ihr damit was anfangen? Krishna ist der Freund aller Lebewesen. Wer kann damit was anfangen und vor allen Dingen, was kannst du damit anfangen? Ja. Ja. Gut. Wenn man also Vertrauen in Krishna hat, dann ist das eine Grundlage von Freundschaften. Ja, sehr gut. Wie ist Krishna der Freund? Ist Krishna dein Freund, Nico? Also ein Freund ist jemand, der einem anderen was gibt und Krishna, du siehst Krishna als denjenigen, der dir die lebensnotwendigen Bedürfnisse erfüllt. Und nicht mal was verlangt, umsonst sozusagen. Ja. Wie heißt du jetzt? Ist ein eingeweihter Name, nicht? Gut. Supra. Sehr ungewöhnlich, ja. Aha. Ja. Aha. Krishna ist also so ein Freund, dass er durch dick und dünn mit einem geht. Im Guten und im Schlechten mit einem zusammen. Als Überseele oder überhaupt. Krishna ist da. Er gibt uns die Möglichkeiten, glücklich zu werden. Allen die Möglichkeiten. Ich sage das für die kassettenhörende Nachwelt, wenn man also in diesem Mikrofon. Ja. Er hat immer ein offenes Ohr für einen. Er lässt einen nicht im Stich, auch wenn man völlig daneben ist, was ja mal vorkommt. Er liebt uns immer, obwohl wir ihn nicht immer lieben. Er behandelt alle gleich. Aha. absolut zuverlässig und verspricht nichts, was er nicht auch hält. Egal wie andere mich sehen und ich mich selbst, Gott sieht mich immer liebevoll. Krishna ist mein Freund, weil er mir Prasadam gibt. Also. Ja. Hare Krishna Mahamantra ist tatsächlich Krishna auf der Zunge gegenwärtig. Von da geht er in das Herz rein und durch seine Gegenwart im Herzen hilft er dem Devotee, frei zu werden von materiellen Wünschen, die ihn ansonsten binden würden in die Welt der Dualität. Das finde ich persönlich großartig. Krishna erscheint zu ganz bestimmt festgesetzten Zeiten als eine Inkarnation. Im westlichen Kulturkreis bekannt Buddha oder hier in unserem Kreis Nrisimhadev. Das sind bestimmte Zeiten, wo Krishna erscheint. Aber im heiligen Namen erscheint Krishna immer. Da ist er nicht an Zeiten gebunden, da ist er völlig zeitunabhängig. Scheint immer. Das ist eine unglaubliche Gunst, finde ich persönlich. Hätte ja auch nicht gegenwärtig sein müssen im heiligen Namen. Aber er ist gegenwärtig. Und das ist eine Sache. Die andere Sache, oder der zweite Punkt ist, dass Krishna im Herzen gegenwärtig ist und demjenigen, der im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, alle Hilfen geben, so wie man das in Deutsch sagt. Wenn der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes Eingeweihten anerkennt, gibt er ihm die Intelligenz und diktiert ihm, wie er nach Hause zu Gott zurückkehren kann. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Denen, die mir hingegeben sind und mich mit Liebe verehren, gebe ich die Intelligenz, durch die sie zu mir gelangen können. Die Möglichkeit, sich im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn zu betätigen, steht jedem offen, denn jedes Lebewesen ist dem Wesen nach ein Diener des Herrn. Sich im Dienste des Herrn zu beschäftigen, ist die natürliche Funktion des Lebewesens. Doch weil es vom Einfluss Mayas, der materiellen Energie, überdeckt ist, glaubt es, dies sei eine sehr schwierige Aufgabe, Krishna bewusst zu werden. Wenn es sich jedoch der Führung eines spirituellen Meisters anvertraut und sich aufrichtig bemüht, sagt ihm der Herr, der sich im Herzen eines jeden aufhält, sogleich, wie es ihm dienen soll. Der Herr führt den Gottgeweihten und so wird dessen Leben vollkommen. Das ist doch fantastisch. Und es ist so weit so, dass ein Devotee versteht, dass alles, was er tut, dass Krishna plötzlich im Herzen und gibt die Inspiration, wie es geht. Und dann kommt er aus seinem Psychodschungel heraus. Oder aus einem Dilemma in seinem Leben heraus, weil plötzlich ganz klar der Weg erhellt wird, der vor einem liegt. Ich meine, sei doch mal ganz ehrlich. Wieso oder wann weiß man genau, was zu tun ist? Das ist doch eine entscheidende Frage. Wer weiß denn heutzutage? Ich meine, wir wissen, okay, wir müssen die Miete bezahlen. Wir müssen Steuern bezahlen, wir müssen und so weiter. Und das sind ein paar Zwänge, die in unserem Leben da sind. Aber jetzt zu sagen, so kann ich gottesbewusst werden, das ist das Nächste, was vor mir liegt. Das ist sehr, sehr schwierig. So, Krishna ist im Herzen, wie jemand so schön sagte, er ist da und er wartet darauf. Er ist immer gleich zu allen. Wenn sich jemand ihm zuwendet, gibt er die Intelligenz, wie er zu ihm kommen kann. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Eine Frage. Von allen glorreichen Taten, welche ist die glorreichste? Ich muss lachen, weil diese Frage nun wirklich ein bisschen überraschend kommt. Wir könnten ja sehr viele Dinge tun. Was ist die glorreichste? Ich würde sehr gerne auch hier eine kleine Umfrage machen. Was würdet ihr sagen, ist von allen glorreichen Taten die glorreichste? Zu lieben. In einer Zweierbeziehung oder noch weiter gefasst? Generell. Alles. Gut, wir haben eine Antwort. Die glorreichste Tat ist zu lieben. Ron, was würdest du als die glorreichste Tat? Das ist was zum Nachdenken, nicht? Wollen wir mal ein paar... Ja, Sie haben immer Antworten. Das ist die Frage. Also, gut. Das Seelenbewusstsein stärken. Das ewige Seelenbewusstsein stärken ist die glorreichste Tat. Der Körper ist vergänglich. Anderen helfen uns, indem man sie gottbewusst macht. Ja? Was ist die glorreichste Tat, Petra? Für immer im hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein. Alles, was man tut, in Krishnas Dienst stellen. Oh, jetzt ist ja sehr religiös hier. Was ist denn damit, ein Star zu werden? Und ich hab schon mein Publikum heute, glaube ich, ein bisschen richtig eingeschätzt. Es sind Menschen, die sich natürlich für Krishna-Bewusstsein sehr interessieren. So. Ja, wollt ihr mal hören, was hier in dem Buch steht? Das ist das Chaitanya Charitamrita, ein sehr tiefes spirituelles Werk, das heißt hier. Solch eine Persönlichkeit, die ein geweihter Krishnas ist, genießt den höchsten Ruhm. Also ein geweihter Krishnas zu sein, ist die glorreichste aller Tätigkeiten. Es heißt hier, im Zeitalter des Kali, das ist bei uns jetzt hier die Zeit, ist der Ruhm eines Menschen, der als ein großer Gottgeweihter bekannt ist, sehr selten. Solch eine Position ist jedoch der von großen Halbgöttern wie Brahma und Mahadev übergeordnet. Das ist die Meinung aller spirituellen Meister. Ja. Mit anderen Worten, ein geweihter Krishnas zu werden, ist noch bedeutsamer als der Weltenschöpfer zu sein. Das wird hier ausgedrückt. Oder im Itihasa Samucha heißt es, wenn jemand nach vielen, vielen Geburten endlich erkennt, dass er der ewige Diener Vasudevs ist. Das ist ein Name von Krishna, der sich auf seine Erweiterung als allgegenwärtige Überseele bezieht. Der kann die ganze Welt befreien. So, mit diesem Satz möchte ich gerne enden, oder mit diesem Punkt möchte ich gerne enden. Nach der einhelligen Meinung der spirituellen Werke der Vedas ist es das Ziel des menschlichen Lebens, auf die Ebene des Gottesbewusstseins oder Krishna-Bewusstseins zu kommen. Ganz gezielt bedeutet das, dass man versteht, dass man durch seine Tätigkeiten Krishna in den Mittelpunkt stellt und seine Freude. Man versteht, dass ihm alles gehört. Alles, die Menschen haben nur Leihgaben von Gott. Und dann, dass er der Freund aller Lebewesen ist. Wer diese drei Punkte versteht, ist natürlich ein geweihter Krishnas. Und das heißt, von allen ruhmreichen Tätigkeiten, die man so ausführen kann, ist das die ruhmreichste. Ruhm in dieser Welt ist zeitweilig. Auch Helmut Kohl wird irgendwann nicht mehr gekannt werden. Sein Ruhm wird verflossen sein, obwohl der auch gar nicht so großartig ist. Aber jemand, der sich auf den Pfad des spirituellen Lebens begeht, er wird in die ewige spirituelle Welt gehen und dort praktisch sich für ewig aufhalten, in seiner transzendentalen Position als Diener Krishnas. So, wenn wir Menschen helfen können, wenn wir uns selber helfen können, dahin zu kommen auf diesen Pfad, und Menschen auch, so haben wir ihnen den größten Wohl, das größte Wohl erwiesen, was wir tun können. Hare Krishna, hier bin ich an ein Ende gekommen von der Vorlesung. Ich gebe zu, dass ich heute für ein Freitagsfest einen eher ungewohnten Stil verwandt habe. Ich habe nämlich ganz direkt über Krishna und die Notwendigkeit, Krishna bewusst zu werden, gesprochen. Und nicht, wie ich es sonst gerne tue, aus Bereichen des heutigen Zeitgeistes kommt, also schüchtern in die spirituelle Richtung gewiesen, sondern mal ganz direkt über diese Dinge gesprochen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns über diese Punkte bewusst werden und sie versuchen, in unserem Leben einzuhalten. Gut, sind hierzu irgendwelche Fragen? Ron? Ja. Ein Diener kommt niemals in diese Haltung hinein. Um spirituelles Leben zu befolgen, ist es wichtig, sich stets als Diener zu sehen. Die Swarup oder die ureigene Position des Lebewesens ist es, nicht Meister zu sein, sondern Diener. Und ein Diener Gottes würde ihn niemals herumkommandieren. So weiter. Ich habe da ein gutes Beispiel. Und es lässt Krishna auch gar nicht mit sich machen. Ich habe da ein gutes Beispiel. Als die Araber, die arabische Armee in dem Fliegerdepartment mit Fallschirmen ausgerüstet wurde, sagten sie, ach, wenn Krishna will, öffnet sich der, also sagen wir Allah, wenn Allah will, öffnet sich der Fallschirm, da besteht keine Notwendigkeit für mich, den zu falten. Man muss hier ein bisschen Gottvertrauen an den Mann bringen. Sie sprengen dann mit ungefalteten Dingen Fallschirm und wurden also nicht. Das öffnete sich auch nicht. Sie starben dabei. Also es war sehr traurige Abstürze. Nicht so. Das ist ein Fall. Du kannst nicht Gott zu deinem Diener machen. Aber ich will euch ein anderes Beispiel geben von einem Freund Krishnas. Einer Freundin Krishnas, die springt immer noch Fallschirm. Das hat irgendwie ihr Karma. Ich weiß nicht wieso, aber ich werde da auch nicht in diesem Leben durchschauen können. Aber sie muss also nach oben in Flugzeug und dann runterspringen, von höheren und immer höheren Höhen. Also sollen wir mal sagen, die Devotees sind gleichgeschaltet. Also das muss also sein. Und damit am besten auch nicht erwähnen das Thema, dass sie ausreden wollen. Das ist manchmal gefährlich. So, sie flog dann einmal wieder in voller Geschwindigkeit in Richtung Erde. Der Fallschirm öffnete sich nicht. Und da hat man ganz wenig Zeit. Was sie also tat, war, sie sagte, Krishna, Hilfe! Und plötzlich, obwohl da sonst kein Wald war, wir also mitten, ich weiß nicht wo, aufgeschlagen, war sie, und sie kann es nicht, und es gibt bis heute keine Erklärung dafür, landete sie da im Wald, und zwar war da nur eine schöne deutsche Eiche mit Federholz fast ausgestattet. Jedenfalls der Fallschirm hakte an der richtigen Stelle fest und das, sie wurde ein bisschen im Kreise gedreht, aber überlebte das und Köstner hatte wohl diese deutsche Federeiche dahingestellt. Es gibt viele, das war also nicht vorsätzlich geplant. Jetzt springen wir mal und sehen, was passiert. Ja. Es gibt bei uns ein Sprichwort in Indien. Also ich vertraue auf Krishna und auf meinen Schlüssel, wo ich die Sachen versperre, also nicht. Also so ein bisschen Common Sense haben, gesunden Menschenverstand. Aber auf Gott bindet ein Kamel fest, ja. Weise gesprochen. Auf dem Beduinenmund, nicht? Ja. Gut. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Supra. Darf ich dich bitten, kurz zu sehen, wie weit das Prasadam ist und uns dann zu sagen, es ist fertig. Gut, dann. Gut, dann ist also alles klar. Bitte liest diesen Text nochmal durch und macht euch selber Gedanken darüber. Meine Gedanken sind nicht immer die besten. Oder sagen wir, nicht für jedermann oder für jeden sind das auch die gleichen Dinge, die man daraus ziehen kann. Ein Text, den wir heute gelesen haben, ist das fünfte, im fünften Kapitel, Text 29. Lest es bitte durch und werdet dann Transzendentalisten, die diese Dinge anwenden und ihr Leben immer auf die spirituelle Dimension erheben. Alles Gute und Hare Krishna.